Die Namen im Stammbaum Jesu lesen sich wie eine Reihe heller und dunkler Kapitel, heilige Sehnsucht und schwere Schuld, tiefe Brüche und überraschende Würde. Wer genauer hinsieht, entdeckt darin keinen sauberen Heldenkatalog, sondern einen roten Faden der Gnade und die Einladung, die eigene verworrene Geschichte im Licht von Gottes Plan mit seinem König und seinem Reich neu zu verstehen. Die Geburtserstlingschaft, Christus als wahres Erbteil. Tamar tritt in der Schrift zunächst in einem düsteren Licht hervor. 1. Mose 38 erzählt von einem verworrenen Familiengeschehen, von Untreue, sexueller Verirrung, von Todesfällen und verdeckten Absichten. Gerade in dieses Dunkel hinein stellt Gott eine Frau, deren Handeln zwar moralisch anstößig wirkt, deren inneres Begehren jedoch etwas anderes erkennen lässt, sie will nicht, dass der Faden der Verheißung Gottes reißt. Juda hatte ihr zugesagt, durch seinen Sohn Schela den Namen des verstorbenen Erstgeborenen zu erhalten, aber dieses Versprechen bleibt uneingelöst. In dieser Spannung erwacht in Tamar ein Hunger nach dem, was Gott zugesagt hat, nach der Erstgeburt, nach dem Anteil an Gottes Geschichte mit seinem Volk. So heißt es, und Tamar sagte, untersuche doch, wem dieses Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören. Hinter diesem dramatischen Moment steht das Ringen einer Frau, die mit allen Risiken an dem festhält, was Gott zugesprochen hat, obwohl alles dagegen spricht. Wie ich in der letzten Botschaft betont habe, umfasste das Erstgeburtsrecht einen doppelten Anteil am Land, das Priestertum und das Königtum. Der doppelte Anteil am Land bezieht sich auf den doppelten Genuss Christi. Das Land ist Christus, und der doppelte Anteil am Land ist nicht der gewöhnliche, allgemeine Genuss Christi, sondern etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches im Genuss Christi. Sowohl das Priestertum als auch das Königtum stehen ebenfalls mit Christus in Verbindung. Für die Generation nach Abraham bedeutete das Erstgeburtsrecht insgesamt, Christus als Erbteil zu empfangen. Im Hintergrund steht das, was in Israels Geschichte unter dem Erstgeburtsrecht verstanden wurde, ein gebündeltes Erbteil aus doppeltem Anteil am guten Land, Priestertum und Königtum, letztlich eine verdichtete Form von Genuss und Verantwortung in Gott selbst. Das Land ist ein Bild für Christus, der uns als Raum des Lebens und der Ruhe gegeben ist. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass die Erstgeburt nichts anderes ist als ein tiefer, besonderer Anteil an Christus als unserem Land, unserem Priester und unserem König. Tamar greift nach dieser Linie, sie will hineingenommen sein in das, was Gott begonnen hat. Als dann bei der Geburt der Zwillinge unerwartet Peres die Erststellung einnimmt, wird deutlich, dass diese Erstgeburt zugleich völlig von Gottes souveränem Ratschluss getragen ist, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da lag seine Wahl schon fest. In der Abstammung des Königs begegnen sich daher zwei scheinbar gegensätzliche Wirklichkeiten, auf der einen Seite ein ernstes, beharrliches Verlangen nach Christus als unserem eigentlichen Erbteil, auf der anderen Seite die Entdeckung, dass wir, wenn wir ihn ergreifen, rückblickend erkennen: Er hat uns längst ergriffen. Wer nach der Erstgeburt verlangt, wird so in eine tiefe Freude hineingeführt. Die Freude, zu wissen, dass unsere Sehnsucht nach mehr von Christus selbst schon Frucht der ewigen Gnade ist. Gerade das macht Tamar für unseren Weg so bedeutsam. In einem zerbrochenen Umfeld, voller menschlicher Schuld und Unklarheit, bricht in ihr ein Verlangen nach Gottes Linie auf, das stärker ist als Scham und Missverständnis. Sie riskiert ihren Ruf, um den Platz in der Verheißung nicht loszulassen. Wer heute auf Christus als sein wahres Erbteil aus ist, erlebt eine ähnliche Spannung. Äußerlich bleibt vieles brüchig, innerlich wächst ein stiller, beharrlicher Hunger nach einem tieferen Anteil an ihm. Die Geschichte Tamars lädt ein, das eigene Verlangen nach Christus nicht zu romantisieren, aber auch nicht zu relativieren. Es ist oft unscheinbar, manchmal sogar von äußeren Widersprüchen begleitet, und doch trägt Gott gerade diesen Durst in seine eigene Souveränität hinein. So wird das Herz gestärkt, nicht an der eigenen Unzulänglichkeit hängen zu bleiben, sondern inmitten von Brüchen bei Christus festzuhalten, dem wahren Erstgeborenen, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Aus solchem Ringen erwächst eine leise, aber tragfähige Zuversicht: Wer nach ihm greift, wird nicht ins Leere greifen, weil der, nach dem wir verlangen, längst unser Erbteil geworden ist. Während sie hinausgeführt wurde, da schickte sie ihrem Schwiegervater eine Nachricht und ließ ihm sagen: Von dem Mann, dem diese gehören, bin ich schwanger. Und sie sagte: Untersuche doch, wem dieses Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören. Denn als noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten. Die Linie Tamas macht Mut, die eigene Sehnsucht nach einem tieferen Anteil an Christus ernst zu nehmen, auch wenn das Leben unaufgeräumt bleibt. Sie zeigt, dass Gott gerade inmitten von Verwirrung Herzen formt, die nicht mit einem gewöhnlichen, oberflächlichen Genuss Christi zufrieden sind, sondern innerlich nach dem doppelten Anteil verlangen. Wer sich nach mehr von Christus sehnt, steht nicht im Verdacht spirituöser Übertreibung, sondern trägt in sich Widerhall der Erstgeburt, die Gott vor Grundlegung der Welt im Blick hatte. Dieser Blick löst inneren Druck, die Erstgeburt muss nicht erarbeitet werden, aber sie drängt nach einem Leben, das sich von Christus bestimmen lässt. So dürfen auch zerbrochene Biografien zur Bühne werden, auf der Gottes souveräne Gnade sichtbar macht, dass unser wahres Erbteil nicht in einem gelingenden Lebenslauf liegt, sondern in dem König, der uns in seine eigene Stellung als Erstgeborener mit hineinzieht. Gnade für Außenseiter, Rahab und Ruth in der Linie des Königs. Mit Rahab und Ruth treten zwei Frauen in die Königslinie ein, die nach jedem frommen Maßstab eigentlich weit draußen stehen. Rahab lebt in Jericho, einer Stadt unter dem Gericht Gottes, und wird ausdrücklich als Hure bezeichnet. Ruth stammt aus Moab, einem Volk mit dunkler Vorgeschichte und ausdrücklichem Ausschluss aus der Versammlung des Herrn über Generationen hinweg. Über die Herkunft der Moabiter berichtet 1. Mose 19 eine Geschichte, die von Inzest und Scham gezeichnet ist. Später heißt es, dass ein Moabiter nicht in die Versammlung des Herrn kommen sollte, auch nicht in der 10. Generation. Alles an diesen Lebensgeschichten schreit nach Distanz, moralisch belastet, religiös diskreditiert, ethnisch ausgeschlossen. Dennoch beginnt Gott gerade hier, seinen König vorzubereiten. Die gesamte Bevölkerung von Jericho wurde vernichtet, nur Rahab blieb verschont, zusammen mit ihrer Familie und ihrem Besitz. Sie wurde gerettet, weil sie sich Gott und Gottes Volk zuwandte. Nachdem sie sich Gott und seinem Volk zugewandt hatte, heiratete sie Sammon, einen Anführer im Heer des führenden Stammes Juda und einen der Männer, die Josua ausgesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Der Wendepunkt liegt nicht in einer kosmetischen Reinigung der Vergangenheit, sondern in einer inneren Hinwendung. Rahab hört von dem Gott Israels und erkennt in ihm den wahren Herrn der Geschichte, sie verbindet ihr Schicksal mit den Kundschaftern und damit mit Gottes Volk. So heißt es, durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Ruth geht einen ähnlichen Weg, in der Fremde bricht ihre kleine Familie auseinander, der Mann stirbt, die Schwiegermutter Naomi bleibt verbittert zurück. Doch Ruth löst sich von den Göttern Moabs und spricht die bekannten Worte, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Damit tritt sie bewusst in den Raum der Verheißung ein, obwohl ihr nach Gesetz und Herkunft nicht zusteht. Rahab und Ruth haben eines gemeinsam, sie lassen sich von Gottes Zusage stärker bestimmen als von ihrem Stigma, und genau dort setzt Gott an. Wie Gott weiter vorgeht, ist voller feiner Andeutungen auf Christus. Rahab wird durch die Ehe mit Sammon in den Stamm Juda aufgenommen, und zwar nicht irgendwo, sondern an die Seite eines Mannes, der als Führer im Heer Israels beschrieben wird. Aus ihrer Verbindung geht Boas hervor. Ruth wiederum trifft in Bethlehem auf eben diesen Boas, den Löser, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, wo ein anderer zurückschreckt. Im Stadttor von Bethlehem macht Boas öffentlich deutlich, dass er nicht nur das Feld Numis, sondern auch Ruth erwirbt, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil erstehen zu lassen. Hinter diesem rechtlichen Vorgang steht ein geistliches Bild, Boas tritt ein, wo andere ihre eigene Zukunft schützen wollen, er nimmt die Last einer zerbrochenen Geschichte auf sich, damit aus Schuld und Verlust wieder ein Erbteil entstehen kann. In Boas leuchtet die Gestalt Christi auf. Er ist der wahre Löser, der sein eigenes Erbteil nicht schont, sondern sich hingibt, damit Ausgeschlossene Platz im Haus Gottes finden. Er eröffnet Rahab und Ruth nicht nur eine Zukunft, sondern macht sie zu Trägerinnen der Königslinie, aus der Verbindung von Boas und Ruth wird Obed geboren, der Großvater Davids. Das bedeutet, der Stammbaum des Messias ist unauflöslich mit Namen verbunden, die jeder fromme Stammbaumverwalter gern ausgelassen hätte. Gott aber schreibt sie bewusst ein, um zu zeigen, kein Hintergrund ist zu dunkel, keine Biografie zu beschädigt, als dass seine Gnade sie nicht in eine Brücke zu Christus verwandeln könnte. Wer sich im Licht dieser Geschichten wiederfindet, mit einer Geschichte, die sich eher nach Jericho oder Moab anfühlt als nach Jerusalem, darf hören, der König schämt sich nicht, sich mit verachteten und ausgeschlossenen Menschen zu verbinden, ja, er baut seine Linie gerade durch sie. Kein Ammoniter und kein Moabiter darf in die Versammlung des Herrn kommen, auch ihre 10. Generation darf niemals in die Versammlung des Herrn kommen. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Die Einbindung von Rahab und Ruth in die Abstammung des Königs stellt unsere tiefsten inneren Kataloge in Frage, mit denen Menschen sich selbst als innen oder außen einsortieren. Beide Frauen tragen Geschichten, in denen Schuld, Fremdheit und Ausschluss unübersehbar sind, und genau dort setzt Gott seine Gnade an. Wer das erkennt, kann aufatmen. Die entscheidende Frage ist nicht, wie rein der eigene Hintergrund ist, sondern wohin das Herz sich wendet. Wo sich ein Mensch in seiner Zerbrochenheit Gott und seinem Volk zuneigt, nimmt Christus ihn in die Linie seines Reiches auf. Das schenkt der Gemeinde einen milden Blick, statt die Brüche anderer zu katalogisieren, wächst die Bereitschaft, wie Boas Verantwortung zu übernehmen, damit entwertete Leben ihren Anteil an Christus wiederfinden. So werden Gemeinschaften geformt, in denen keiner mehr durch seine Herkunft definiert ist, sondern durch den König, der mitten durch Jericho und Mob hindurch seine Familie baut. Aus Schuld wird Baukraft, David, Bathsheba und Salomo. David ist in der Schrift als Mann nach dem Herzen Gottes bekannt. Und doch wird gerade an ihm sichtbar, wie tief ein solcher Mensch fallen kann. Die Geschichte mit Bathsheba in 2. Samuel 11 ist schonungslos, David sieht, begehrt, nimmt, auf den Ehebruch folgt eine zynisch geplante Vertuschung und schließlich der Tod Urias, eines treuen Kriegers. Das ist nicht bloß ein Fehltritt, sondern ein doppelter Bruch, gegen Gott, gegen den Nächsten, gegen den anvertrauten Auftrag. Die Schrift verschweigt dies nicht. Es heißt nüchtern, und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Wo Gott uns einen solchen Absturz vor Augen stellt, geht es nicht um Skandal, sondern um Wahrheit, selbst der König, den der Herr sich als Mann nach seinem Herzen gesucht hat, ist fähig zu zerstörerischer Schuld. Nachdem David Mord und Ehebruch begangen hatte, wurde er von dem Propheten Nathan zurechtgewiesen, den Gott eigens gesandt hatte, um ihn zu verurteilen. Nachdem das Urteil über ihn ausgesprochen war, tat David Buße. Psalm 51 ist Davids Bußpsalm. David tat Buße, und Gott vergab ihm. Es gab Buße, und es gab Vergebung. Insgesamt sehen wir hier drei Dinge, Übertretung, Buße und Vergebung. Wenn wir diese drei zusammennehmen, ist das Ergebnis Salomo. Doch die Geschichte bleibt nicht beim Urteil stehen. Gott sendet den Propheten Nathan, und sein Wort trifft David ins Zentrum. Unter diesem Licht bricht nicht Abwehr, sondern Buße auf. Psalm 51 lässt uns in dieses innere Geschehen hineinhören. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. David nimmt Gottes Sicht seiner Sünde an, ohne sie zu relativieren, und wirft sich zugleich auf Gottes Erbarmen. Er fleht um ein reines Herz und um einen festen Geist in meinem Inneren, er bittet, die Freude deines Heils zurückzugeben. Gott antwortet, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, du wirst nicht sterben. In dieser dichten Szene treten drei Wirklichkeiten ineinander, Übertretung, Buße, Vergebung. Was Gott daraus macht, zeigt seine Weise, mit zerbrochenen Biografien umzugehen. Aus der Verbindung Davids mit Bathsheba stirbt zunächst das erste Kind, ein schmerzhafter Ausdruck des Gerichtes. Doch damit ist Gottes Handeln nicht zu Ende. Später heißt es, und David tröstete Bathsheba, seine Frau, und ging zu ihr ein und wohnte bei ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und der Herr liebte ihn. Ein Kind der Vergebung wächst heran, Salomo, dessen Name an Frieden erinnert und über den Gott selbst sagen lässt, dass er geliebt ist. Aus dem Boden tiefster Schuld und tiefer Buße lässt Gott einen Mann hervorgehen, der den Tempel bauen wird, die Wohnung Gottes unter seinem Volk. Was wie ein Trümmerfeld begann, wird zur Quelle von Baukraft. Geistlich gesehen trägt diese Geschichte ein leises, aber starkes Geheimnis in sich. Menschen, die ihre Verfehlung im Licht Gottes nicht verteidigen, sondern bekennen, die sein Urteil nicht umgehen, sondern annehmen, werden zu Zeugen einer Vergebung, die mehr ist als ein bloßes Schwamm drüber. In ihnen verbindet Gott gebrochene Demut mit neuer Zuversicht, Scham mit Gnade, Trauer mit Trost. Aus dieser Mischung entsteht eine Tiefe, die für den Aufbau seines Hauses unersetzlich ist. Wer weiß, was es heißt, sich vor Gott nicht herausreden zu können und dennoch nicht verworfen zu werden, wird zu einem sicheren Ort für andere, weniger hart in den Urteilen, klarer in der Wahrheit, wärmer im Erbarmen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters? Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Die Geschichte Davids, Bathsebas und Salomos entlarvt Illusionen über geistliche Stärke, selbst ein Mann nach Gottes Herzen ist zu tiefster Schuld fähig. Geistliche Reife bedeutet nicht Unfehlbarkeit, sondern die Bereitschaft, im Licht Gottes wahr zu werden. Zugleich öffnet sie einen Raum der Hoffnung, wo Übertretung nicht verschwiegen, sondern bekannt wird, wo echte Buße geschieht und Gottes Zusage der Vergebung geglaubt wird, kann aus zerstörten Bereichen neues Baupotenzial für das Haus Gottes entstehen. Menschen, die so von Gott wiederhergestellt werden, sind nicht mehr mit sich selbst beschäftigt, sondern werden tragfähig für andere. Ihr Leben erzählt, dass Gottes Gnade die Abgründe kennt und trotzdem bleibt. In einer Zeit, die Versagen schnell endgültig etikettiert, erinnert die Linie bis zu Salomo daran, dass der König seine Gemeinde gerade durch solche formt, die ihre Schuld nicht leugnen und seine Vergebung nicht klein machen. Herr Jesus Christus, danke, dass du dich nicht für eine makellose Ahnenreihe geschämt hast, sondern Zerbruch, Schuld und Ausgrenzung in den Stammbaum deines Königtums aufgenommen hast. In Tamar, Rahab, Ruth, David und Salomo zeigst du, wie aus menschlicher Verstrickung göttliche Gnade und aus tiefer Schuld ein neuer Anfang in dir wird. Dort, wo die eigene Geschichte beschämt, verletzt oder unverständlich macht, öffne das Herz für dein Wort, das vergibt, erneuert und wieder aufrichtet. Lass die Gewissheit tief einsinken, dass deine Erwählung und deine Barmherzigkeit stärker sind als Herkunft, Versagen und verpasste Chancen. Aus deiner Gnade heraus wachse eine Freude an dir, die andere mit hineinzieht und sie in ihrem Anteil an dir stärkt, damit dein Haus gebaut wird und deine Herrschaft inmitten deines Volkes sichtbar wird. Du bist der König, der aus allem, was war, etwas Neues schafft, und deine Gnade bleibt über jedem Leben. Amen.